Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Bastard Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme. Es ist Donnerstag, es ist der 7. August 2025, hier ist Folge 286 und ich bin Benjamin Golme, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen zu Bastard Berlin, dem alternativlosen Podcast. Wir sind uns sicher, im August, da wird jetzt alles besser, also das Wetter zum Beispiel. Letzte Woche, da ist hier am Studio die Arche vorbeigeschippert, in der Berlin-Edition, immer nur zwei Tiere des gleichen Geschlechts. Aber auch sonst sind wir total optimistisch und warum? Weil uns einfach nichts anderes übrig bleibt.
Ich halte das für falsch, auch nachträglich. Das halte ich für unethisch, ehrlich gesagt.
Krisenkalle, ja, der wird ja tatsächlich noch von Medien eingeladen. Nicht mehr so häufig wie früher, aber der Maßnahmen-Messias ist immer noch da. Uns erinnert der an einen gealterten Schlagerstar, der nur einen großen Hit hatte und damit nun bis an sein Lebensende durch die Republik tourt. Mhm. Das ist wie bei den Grünen. Die will nach der Ampelregierung auch niemand mehr sehen.
Ja, das ist aber nicht ganz richtig. Ja, in der Mainstream-Presse dürfen sowohl Spritzenkarl als auch die olivgrünen Biomoralisten weiter ihre Liedchen trällern. Bei ARD und ZDF sitzen die nämlich immer in der ersten Reihe. Genau wie im Hause RTL und in nahezu jeder großen deutschen Tageszeitung. Und darum fragen die sich ja sicherlich auch, warum das Publikum denen eigentlich fernbleibt.
Das muss wohl am Publikum liegen. Das sind alles Ossis oder Nazis. Wobei, das ist ja wohl dasselbe.
Ja.
Und dann haben diese Querdenker und Internet-Trolle auch noch die Frechheit, auf tatsächliche Probleme im Land hinzuweisen. Aber nicht mit uns. Wir werden sie wegsperren. So wie diesen fürchterlichen Beiweg.
Ja.
Irgendwas wird man dem schon anhängen können.
Ja, wir wollen heute das öffentliche Bild mal wieder gerade rücken. Denn so eine Täter-Opfer-Umkehr, die machen wir einfach nicht mit. Wir nennen die Dinge beim Namen. Und bevor Herr Golme irgendwie jetzt schon die Ader an der Schläfe platzt, starten wir mal in unseren ersten Themenblock.
Ja, also ich möchte dich korrigieren. Ja, man kann auch ein Quotenhit sein, wenn man ständig von den Grünen spricht, sie ständig in der Sendung hat. Machen wir ja auch.
Stimmt, ja.
Man muss es halt nur richtig machen.
Ja.
Ich hätte heute eine ganze Sendung nur mit Felix Banatschak machen können.
Ach du Liebe.
Das machen wir am Wochenstart am Montag mal wieder. Noch eine Sendung über sein Sommerinterview. Ich habe noch so viel zu sagen dazu.
Okay.
Aber heute nicht. Heute erinnern wir uns erstmal gemeinsam an Bastard Berlin 279.
Mhm.
Da haben wir ein Spiel gespielt. Wir haben euch unfassbare Nachrichten aus deutschen Landen gezeigt und dann gefragt, Deutschland oder Satire?
Leider haben wir mittlerweile eine klare Antwort auf diese Frage. Es ist Deutschland. Darum fragen wir heute, ist es Deutschland oder kann das weg?
Los geht's mit Reda Wiedenbrück. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, im Freibad war ja die Hölle los. Also nicht, was ihr jetzt vielleicht denkt. Es gab keine Hitzetoten und es gab auch keine Massenschlägerei. Problem im Freibad Wiedenbrück waren die Korinthenkacker der deutschen Bürokratie. Der Amtsschimmel ist nämlich durchgegangen.
Ja, das Wasserbecken war zu flach für den Sprungturm. Es ging um 8 Zentimeter.
Wir haben ein Gutachten letztes Jahr im Auftrag gegeben. Es ging darum, zu ermitteln, wie viel Personal wir benötigen zum sachgerechten Betrieb. Und dabei wurde erkannt, dass der Sprunggrube etwas zu flach ist.
Ich sage so, wir treffen die Entscheidung nicht. Aber wir würden es den Verantwortlichen nicht empfehlen, ohne Veränderung weiter am Start zu bleiben.
Was sollte man tun? Den Sprungturm abreißen?
Bloß nicht. Dann können die Kinder ja überhaupt nicht mehr hüpfen.
Stimmt. Dann reißen wir doch das Becken ab.
Na, dann hüpfen die halt von 3 Metern in die Baugrube.
Super, das wäre jetzt so eine klassische Deutschland-Antwort. Die Grube ist jetzt tief genug, herzlichen Glückwunsch. Diese Grube haben wir uns selbst geschaufelt und jetzt versenken wir die Kinder drin.
Ja. Nach Jahrzehnten der unfallfreien Nutzung wurde in Wiedenbrück dann ein großer Feldversuch durchgeführt. Mit Tauchern und Kameras wurden 1000 Sprünge durchgeführt. Die Erkenntnis, kein Unfall, der Sprungturm ist wieder freigegeben.
Der Irrsinn von Reda Wiedenbrück, es ist wirklich unfassbar. So ein einzigartiger Blödsinn.
Ne? Leider nicht. Der Blödsinn, der ist ganz und gar nicht einzigartig. Ist das Deutschland oder kann das weg? Das spielt man auch im Luftkurort Biedenkopf in Hessen.
In Deutschland gibt es die Vorschrift, dass ein Becken bei 3 Meter Sprungturm mindestens 3,50 Meter tief sein muss. Aber seit einer Renovierung sind das jetzt nur noch 3,45 Meter. Das ist über 30 Jahre niemandem aufgefallen. Bis zu einer routinemäßigen Kontrolle. Da gibt es keine Toleranz. Wegen 5 cm zu wenig musste der Sprungturm jetzt nicht nur gesperrt werden, sondern er wird auch noch abgerissen.
So informierte der Bund der Steuerzahler Hessen im vergangenen Jahr. Der Sprungturm Biedenkopf soll abgerissen werden. Das ist auch der aktuelle Stand. Wir haben extra mal nachgeschaut auf der Internetseite der Stadt. Da wird für das Freibad geworben und wir erfahren, es gibt eine spritzige Wasserrutsche, eine Tischtennisplatte und leckere Freibadpommes.
Die werben mit Pommes als Attraktion?
Was sollst du machen, wenn du keinen Sprungturm mehr hast?
Na gut, musst du halt neue Attraktionen erfinden. Nächsten Sonntag im Freibad Biedenkopf, wir sprengen den Turm.
Cool, das schaue ich mir an.
Ja, übernächsten Sonntag im Freibad, wir sprengen die spritzige Wasserrutsche.
Das ist ja mega.
Ja, und Sonntag in 3 Wochen, wir sprengen die Tischtennisplatte.
Klasse, aber wenn wir das alles gesprengt haben, was sprengen wir denn dann?
Sonntag in 4 Wochen, wir sprengen das Rathaus.
Die Rathausmitarbeiter wurden ins Homeoffice versetzt. Weil die Filiale der Deutschen Bank im Rathaus ist, bleibt das Gebäude heute gesperrt. Ebenso wie der zentrale Busbahnhof davor und ein Teil der A-Straße.
Wahnsinn! In Taunusstein, da haben die wütenden Bürger bereits ein Zeichen gesetzt und das Rathaus in die Luft gesprengt. Die waren allerdings so clever, das als Geldautomatensprengung zu tarnen.
Benjamin!
Ist das Deutschland oder kann das weg? Wir haben noch eine Runde für euch, denn nicht nur Sprungtürme müssen gesprengt werden, auch Bahnsteige fliegen in die Luft.
Ja, wir schalten nach Zwotental im Vogtland. Das gehört zum Ortsteil Gunzen.
Ja, es ist nicht Zwotental beim Ortsteil Gunzen.
Nein.
Es ist Zwotental.
Zwotental? Ja, und Zwotental hat nämlich einen Bahnhof, mit dem ihr die Häuser an der Faulen Wiesen erreichen könnt. Der YouTube-Kanal der Eisenbahnfreunde Mitteldeutschland, der hatte am Bahnhof gleich mehrere Videos gedreht. Und hier seht ihr die Ausfahrt der Vogtlandbahn und das Bahnhofsgebäude. Toll, auf über 600 Metern Höhe gelegen, richtig idyllisch.
Müssen wir leider sprengen.
Komm, ich meine, das Bahnhofshäuschen, das ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich meine, das geht doch noch.
Tut mir leid, müssen wir sprengen. Der Bahnhof Zwotental muss gesprengt werden und dann neu gebaut.
Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, Bahnhofsposse in Zwotental. Zug hält, aber niemand darf aussteigen im kleinen vogtländischen Bahnhof Zwotental. Da gibt es seit einigen Wochen Aufregung bei den Reisenden. Von heute auf morgen hatte die Bahn einen Bahnsteig aus Sicherheitsmängeln gesperrt. In den vergangenen 100 Jahren seit Bestehen des Bahnhofs war das nie ein Problem.
Bahnsteig 2 steht jetzt aus Sicherheitsgründen nicht mehr zur Verfügung. Eine Sprecherin der Vogtlandbahn erklärt, wenn der Zug auf Gleis 1 ankommt, dann können die Fahrgäste aussteigen. Aber wenn der Zug auf Gleis 2 ankommt, dann geht es nicht. Das heißt, die fahren weiter bis nach Zwoter Zechenbach und warten dort auf den Zug, der wieder nach Zwotental zurückfährt.
Also macht euch das mal klar. Dieser klitzekleine Ort hat laut Wikipedia 50 Einwohner. Wenn alle Einwohner auf einmal auf dem Bahnsteig stehen, ist da immer noch Platz für ganz Zwotental. Der Bahnsteig ist offensichtlich groß genug für 6 Zwotentals.
Aber nein, der Bahnsteig 2 wird gesperrt. Niemand darf aussteigen. Die Bürger sollen einen Umweg von 45 Minuten in Kauf nehmen. Das ist Deutschland und das kann weg.
Mhm. Noch eine Runde? Klar doch. Ihr erinnert euch bestimmt an die Kälteinsel von Berlin.
45.000 Euro und dann nochmal 10.000 obendrauf für den Trinkbrunnen daneben. Dafür bekommen die Berliner das hier, Pflanzen, ein schnittiges Dach und ein paar Sitzplätze. Voila, der Cooling Point, der vor Hitze schützen soll.
Der neue Berliner Cooling Point, pünktlich eröffnet zum Dürresommer des Jahrtausends. 6 Behörden, 6 Monate Planung, 55.000 Euro Kosten, das ist Berlin.
Aber das ist noch lange nicht alles. Moin Moin und 2G nach Hamburg. 10 Jahre Planung, über 400.000 Euro Budget, das ist Hamburg.
Nach mehr als 10 Jahren Planung hat die Stadt heute Details zu einem neuen Denkmal bekannt gegeben. An der Alster soll es künftig ein Zeichen setzen für geschlechtliche Vielfalt und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. So soll er einmal aussehen, der Pavillon der Stimmen, eine Art Regenbogen mit Glasplatten in 60 Farben.
Das hat der Hansestadt jetzt noch gefehlt. Bunte Glasscheiben für 500.000 Euro.
Ja, es geht um Sichtbarkeit. Sichtbarkeit für die LGBTQIA+-Community.
Ach so, ja, weil die ja so schrecklich unsichtbar ist. Mhm. Im Deutschen Bundestag gibt es derzeit 5 Fraktionen. 3 von ihnen werden von Mitgliedern der Community geführt.
Wie bitte?
Ja, Alice Weidel, AfD, bekanntermaßen homosexuell und Mitglied der LGBTQI-Plus-Community.
Na, sag ihr das mal ins Gesicht.
Ha! Jens Spahn, CDU-CSU, ebenfalls homosexuell. Und SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit einem Mann.
Homosexuelle Menschen leben unter uns, die meisten von ihnen vollkommen akzeptiert und ohne politischen Aktivismus.
Einige wenige von ihnen und ihre politischen Freunde hingegen streben nach Öffentlichkeit, nach noch mehr Sichtbarkeit. In anderen Ländern ist man da übrigens schon weiter. Hier kommt ein Beispiel aus England. Hier seht ihr den Zugang zum Wembley-Stadion, geschmückt mit etlichen riesengroßen Pride-Flaggen.
Das ist mir zu wenig. Ihr wollt mehr Sichtbarkeit? Dann geht ihr hier am besten mal die Regent Street in London entlang. Hier hängen 100 Progress-Regenbogenfahnen über den Köpfen der Bürger. Das Portal queer.de berichtet, obwohl ich ja eigentlich nur Schwulissimo zitiere. Christlicher Verein fordert Verbot hässlicher Regenbogenfahnen. Die zentrale Londoner Regent Street wird zur CSD-Saison mit Regenbogenfahnen beflaggt. Christian Concern findet die Fahnen zu hässlich und zu unhistorisch, um im Stadtzentrum zu hängen.
Ich denke, da hilft nur Sprengen.
Was willst du denn jetzt schon wieder sprengen?
Na, dieses Denkmal für Sichtbarkeit in Hamburg.
Wurde doch gerade erst gebaut. Da willst du es jetzt schon sprengen? Das klingt jetzt ganz schön queerfeindlich, Benjamin.
Ganz im Gegenteil. Deutschland ist kaputt. Das wissen wir ja. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast da diese ganzen schönen bunten Scheiben für mehr Sichtbarkeit. Das ist eine schöne, bunte neue Welt. Und dann passiert das, was in Deutschland leider immer passiert. Irgendwer schmiert Parolen ans Denkmal, der Nächste schmeißt einen Kaffeebecher aufs Gelände, Heroin wird gespritzt und mir nichts, dir nichts, ist das schöne Denkmal ein Denkmal der Schande im Herzen der Hansestadt. Da doch lieber sprengen.
Okay, ist notiert, ja. Benjamin möchte gerne den Sprungturm im Launbad sprengen, außerdem die Wasserrutsche.
Vergiss die Pommesbude nicht.
Ja, und die Pommesbude und natürlich das Rathaus Biedenkopf, ja. Er will außerdem einen Anschlag auf die deutsche Infrastruktur verüben und den Bahnhof Zwotental sprengen. Was ist mit dem Cooling Point?
Ja, du kennst die Antwort.
Okay, Cooling Point sprengen, ja. Und wenn er damit fertig ist, sprengt er auch noch das Denkmal für Schwule, Lesben, Transpersonen und Nonbinäre in Hamburg.
Nee, also das ist meine Überzeugung. Bist du der Meinung, das darf man nicht mehr sagen in Deutschland?
Ich bin der Meinung, man sollte noch viel mehr dazu sagen.
Ja, und das machen wir wirklich liebend gerne.
Hol dir schon mal einen Bademantel.
Hä? Wofür dafür? Ja, Freunde, die freie Meinungsäußerung kann unter Umständen auch im Gefängnis enden. Und das bringt uns zu Michael Ballweg.
Der Gründer von Querdenken 711 war der wohl bekannteste Oppositionelle des Jahres 2020. Seine Stuttgarter Demos schwappten über das ganze Land. Dutzende Regionalgruppen haben sich gebildet. Im August 2020 dann der Höhepunkt der Querdenken-Bewegung. Am 1. August und am 29. August kamen die Menschenmassen nach Berlin. Sie forderten die Wiederherstellung der Grundrechte und die Einhaltung des Grundgesetzes.
Achtung, Achtung, das Freiheitsvirus hat Berlin erreicht.
All of us who are here today can proudly say once again, each benign Berliner. And the only thing between them and our children is this crowd that has come to Berlin.
Und das Einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin.
Das war der heutige Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Robert F. Kennedy Jr. Er war zu Gast bei Querdenken in Berlin. Der 29. August, es war die größte maßnahmenkritische Kundgebung der Geschichte.
Doch von da an ging's bergab. Am Abend folgte der sogenannte Sturm auf den Reichstag. Der hatte zwar mit Ballweg und Querdenken nichts zu tun, wurde aber der Bewegung zugeschrieben.
Im November 2020 lud Michael Ballweg dann Vertraute und Aktive ein, um einen Vortrag von Peter Fitzek anzuhören und eine Zusammenarbeit des Königreichs Deutschland mit Querdenken zu diskutieren. Fitzek war bereits seit Jahren im Visier des Verfassungsschutzes.
Einen Monat später beginnt der Verfassungsschutz von Baden-Württemberg die Beobachtung von Querdenken. Das Amt schreibt dazu: Mehrere Organisatoren von Querdenken vertreten verfassungsfeindliche Ansichten und Zielsetzungen aus dem Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter und kooperieren mit einschlägig bekannten Akteuren des Milieus. Außerdem verbreiten sie Verschwörungsideologien mit prägenden staatsfeindlichen und antisemitischen Anteilen.
Doch es sind nicht nur unterschiedliche Geheimdienste, die Querdenken beobachten. Es sind auch diese alten Bekannten. Ihr kennt sie aus unserer Folge Buster Berlin 281. Es sind Mitarbeiter des Finanzministeriums Baden-Württemberg. Hier tanzen sie auf TikTok in einem mittlerweile gelöschten Video. Die Mitarbeiter des Presseteams kommen mit Bündeln voller Scheine und im Stil von Mafiosi zu den Bürgern. Dazu schreiben sie: Das Finanzamt auf dem Weg zu deiner Nachzahlung.
Michael Ballweg und das Finanzministerium. Das ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Ja.
Wie wir alle wissen, endete sie böse, jedenfalls für Michael Ballweg. 9 Monate Untersuchungshaft, über 40 Verhandlungstage vor Gericht und am Ende stand nichts. Aber dazu später noch ein Wort.
Denn jetzt schauen wir erstmal auf diese alten Bekannten vom Finanzministerium. Denn auch da gibt es Neuigkeiten. Frage: Warum verprasst das Finanzministerium das Geld der Steuerzahler mit dämlichen TikTok-Videos?
Antwort: Weil sie es können. Und weil sie der Auffassung sind, damit die Jugend zu erreichen. Zielgruppenorientierte Kommunikation ist das Zauberwort, Benjamin.
Frage: Hat das Finanzministerium diese Ideen eigentlich selber gehabt oder haben sie dafür eine Agentur beauftragt?
Das ist eine interessante Frage und genau diese Frage stellt sich auch Michael Ballweg. Und wir haben da eine Aussage von ihm bei Epoch Times gefunden.
Ich denke, das Finanzministerium Baden-Württemberg hat sich ja gerade mit den TikTok-Videos nicht mit Ruhm bekleckert. Es ist jetzt rausgekommen, dass das Finanzministerium das Parlament angelogen hat. Zuerst haben sie gesagt, es gab keine externe Agentur, die dafür Geld bekommen hat. Jetzt gab es doch eine.
Das ist ein schwerer Vorwurf und das hat uns neugierig gemacht. Wir haben Michael Ballweg Anfang der Woche kontaktiert und um Belege für diese Aussage gebeten. Hat das Finanzministerium das Parlament belogen?
Was wir bekommen haben? Interessante Details aus dem Innern der Pressestelle. Bereits im Frühjahr hat sich demnach das Portal Steuertipp marktintern an das Finanzministerium gewendet. Hier seht ihr die Internetseite von Steuertipp. Das Portal richtet sich nach Eigenaussagen an Unternehmer und Steuerberater. Auf der rechten Seite seht ihr den Chefredakteur Peter Miedasch. Er hat eine Anfrage an das Finanzministerium Baden-Württemberg gestellt.
Miedasch wollte wissen, ob das Ministerium externe Schauspieler für TikTok beauftragt hat. Hier kommt die Antwort aus der Pressestelle. TikTok ist für uns relativ wenig Aufwand. Wir produzieren alle Clips, selbst mit unserem Social Media Team. Wir haben dafür keine Agentur. Insofern entstehen gerade für TikTok nur wenig Kosten.
Klare Aussage: Es gab keine Agentur.
Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Anfang Juni hat der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhard Löffler eine kleine Anfrage an das Ministerium gestellt. Löffler will vom Ministerium für Finanzen wissen, welche Gesamtkosten sind seit der Einführung des TikTok-Kanals Finanzen BW entstanden, einschließlich Personalaufwand, technischer Ausstattung, externer Dienstleistung und Werbeanzeigen.
Und hier kommt die Antwort. Für die Unterstützung durch eine externe Agentur sind seit Einführung insgesamt Kosten von 11.781 Euro angefallen.
Was? Aber es hieß doch, es gab keine Agentur für TikTok. Lügt der Leiter der Pressestelle des Finanzministeriums? Also entweder hat er die Anfrage von Steuertipp falsch beantwortet oder er hat das Parlament angelogen, wie Michael Ballweg gesagt hat.
Benjamin, da kennst du jetzt unsere deutschen Behörden relativ schlecht. Du musst da so zwischen den Zeilen lesen.
Könnte das dazu führen, dass ich das Finanzministerium sprengen möchte?
Schau mal, vielleicht war es ja so, ne? Steuertipp hat im März angefragt, ob da eine Agentur beauftragt wurde. Zu dem Zeitpunkt war das aber vielleicht nicht der Fall. Als der Abgeordnete dann im Juni gefragt hat, war die Agentur bereits beauftragt.
So war das?
Naja, vielleicht war das so. Oder es war anders.
Lass mich raten, dafür müsste ich jetzt erneut zwischen den Zeilen lesen.
Richtig. Steuertipp hat ja scheinbar korrekt gefragt, ob Schauspieler einer Agentur beauftragt wurden. Und das hat die Pressestelle verneint mit der Aussage, dass keine Agentur verwendet würde. Diese Aussage ist richtig, wenn eine Agentur für eine andere Dienstleistung beauftragt wurde, zum Beispiel um die Reichweite zu erhöhen. Wenn dem so wäre, hätte die Pressestelle weder Steuertipp noch das Parlament angelogen, sondern in beiden Fällen seine ganz eigene Version der Wahrheit erzählt.
Also ist alles mit rechten Dingen zugegangen.
Ja, aber sicher. Oder soll ich es dir nochmal erklären?
Nein, ich glaube, du hast gerade meinen Kopf gesprengt.
Verbrennt die Hexe!
Ich kenne einen Zauber, um den Schmerz beim Anstoßen des kleinen Zehs zu lindern.
Lass die Hexe frei!
Was war das denn?
Das bekommst du, wenn du 11.000 Euro nimmst, eine Agentur bezahlst und drei Mitarbeiter der Pressestelle auf TikTok loslässt.
Na, das hat sich aber wirklich gelohnt.
Aber der Streit von Michael Ballweg und dem Finanzministerium, der hat einen ernsten Hintergrund. Natürlich geht es um 279 Tage Untersuchungshaft und es geht um einen schweren Vorwurf. Haben Finanzamt, Finanzministerium, Justizministerium, Staatsanwaltschaft und Polizei zusammengearbeitet, um ein politisches Verfahren gegen Querdenken durchzuführen?
Wurde der Verdacht der Geldwäsche, des versuchten Betrugs und der Steuerhinterziehung aufgebracht, um einen Oppositionellen zu bestrafen, um ein Exempel zu statuieren und damit andere Kritiker abzuschrecken?
Das jedenfalls ist der Eindruck des Prozessbeobachters und Journalisten Thomas Moser. Er hat dazu immer wieder bei Overton veröffentlicht und schrieb, Zitat, Finanzministerium dirigierte das Vorgehen gegen Ballweg. In den Betreffzeilen dieser E-Mails steht dubiose Querdenkerspenden zur weiteren Verwendung oder mit der Bitte um Kenntnisnahme. Die Prioritäten lauteten auf eilt sehr oder hoch. An den Informationssteuerungen in die Finanzbehörden hinein war ein halbes Dutzend Angestellte des Finanzministeriums beteiligt, unter anderem die Oberamtsrätin Birgit Reintl und der leitende Ministerialrat Karl Friedrich Fees. Finanzministerin war bis 2021 Edith Sitzmann, Grüne, seit Mai 2021 der Minister Daniel Bayers, ebenfalls Grüne.
Das grüne Finanzministerium jagt die Opposition? Das würde uns nicht verwundern. Die Grünen waren die härtesten Lockdowner und forderten lautstark die Diskriminierung von Ungeimpften und Kritikern. Eine Grüne forderte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten.
Und nicht zu vergessen, der grüne Finanzminister Daniel Bayers und seine große Liebe.
Karl Lauterbach?
Nein.
Matthias Mirsch?
Knapp daneben.
Jens Spahn?
Nee, Katharina Schulze.
Und deswegen sagen wir Grüne, braucht es jetzt Folgendes. Erstens, eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Diese Corona-Pandemie beenden wir nur, wenn wir die Impfquote steigern. Und ich bin einfach froh, dass die neue Ampelregierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht wohl einzuführen.
Ja, wirklich. Der Finanzminister von Baden-Württemberg und die Fraktionschefin der Grünen in Bayern sind ein Ehepaar. Sie prügelt verbal auf Menschen ein, er lässt sie angeblich mit den Behörden verfolgen und in den Knast sperren. Bündnis 90 Die Grünen, in etwa so sympathisch wie das Horrorhaus von Höxter.
Aber Leute, es kommt noch besser. Und auch dafür reisen wir in der Geschichte von Basta Berlin zurück. Wir reisen zu Folge 197. Damals haben wir uns intensiv der Verleihung des Goldenen Aluhuts 2022 gewidmet.
Auf der Bühne des Heimathafens Neukölln waren zwei Protagonisten, die sich im Kampf gegen Querdenken und Michael Ballweg besonders hervorgetan haben. Das waren Julia Silberberger, die Gründerin des Goldenen Aluhuts, und der Rechtsanwalt Chan Yo Yun.
Julia Silberberger spricht über ein Verfahren zwischen Anwalt Yun, der für den Volksverpetzer und den Goldenen Aluhut tätig war, und Michael Ballweg.
Das war unsere Chance, ja, weil halt eben rauskam, die gibt's gar nicht, die Organisation. Also das Finanzamt kennt sie nicht, niemand weiß, wer sie ist, sie ist ein Nebelkonstrukt. Genau, und da setzen wir jetzt einfach mal an. Und dass der Michi jetzt im Kettchen sitzt, ist zum großen Teil diesem Kapitalfehler seines Anwalts verschuldet. Ja, jawohl, der Applaus ist für Ralf.
Silberberger freut sich ganz offensichtlich über die Untersuchungshaft von Michael Ballweg. Dann verleiht sie den Facts Heroes Award an Anwalt Yoon. Und der bestätigt auf der Bühne, dass er Michael Ballweg ins Gefängnis gebracht hat.
Also natürlich ist Michael Ballweg nicht im Gefängnis, weil er den Aluhut verklagt hat. Das hat er schon selbst angesteckt und rausgefunden hat die Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung. Ich meine, dass die da einen kleinen Tipp bekommen haben, sie wären ja schon selbst drauf gekommen. Also das wäre auch ohne uns möglich gewesen.
Es hätte halt nur 5 Jahre gedauert. Aber
also er ist halt der Erste jetzt, der sozusagen fertig abgewickelt wurde.
Einen kleinen Tipp bekommen, von wem wohl? Ja, von ihm, von Rechtsanwalt Shan-Yo Yoon aus Würzburg.
Yoon soll sich bereits im Oktober 2020 an die Abteilung Steuerfahndung beim Finanzamt gemeldet haben. Dabei soll er eine Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft angeregt haben. Laut Apollo News ist dieser Brief dann über das Portal netzpolitik.org auch an den ZDF-Satiriker Jan Böhmermann gegangen, der sich dann wiederum seinerseits um Michael Ballweg gekümmert hat.
Der goldene Coroni 2020 geht an einen Key Opinion Leader, der Corona in eine Corporate Brand Experience verwandelt hat. Er hat es in diesem Jahr allen gezeigt. Meine Damen und Herren, Sie wissen, von wem ich rede. Tusch! Der Corona-Unternehmer des Jahres ist Michael Ballweg.
Liebe Basta-Berlin-Gemeinde, die Organisation Querdenken und ihr Gründer Michael Ballweg wurden im Jahr 2020 Opfer von brutaler Gewalt.
Auf dem Weg zu einer Kundgebung wurden 2 Teilnehmer angegriffen. Einer erlitt einen Schädelbruch und lag wochenlang im Koma. Der zweite ist auf einem Auge fast blind.
Im Mai 2020 sind 3 Lastwagen einer Veranstaltungsfirma in Flammen aufgegangen. Sie sollten bei Querdenken eingesetzt werden. Die Polizei ging von Brandstiftung aus.
Auf der Querdenken-Kundgebung in Stuttgart gab es einen Angriff auf Kayvan Sophie Sirwasch und am 1. Mai in Berlin eine Attacke auf ein Team der Heute-Show. Auch dieser brutale Angriff sollte Maßnahmenkritikern gelten.
Aber nicht genug, dass Corona-Kritiker damals körperlich angegriffen wurden. Nicht genug.
Und die Republik hat übrigens nicht stillgestanden. Es gab keine große Solidarisierung mit den Opfern dieser Angriffe. Nein. Ganz im Gegenteil. Man hat das einfach weggelächelt. Man hat sich da nicht groß drum gekümmert.
Und auch nicht genug, dass der Geheimdienst gegen sie ermittelte. Nicht genug, dass Böhmermann, Bosetti, Welke und Kebekus gegen sie hetzen.
Der Anwalt Shan-Yo Yoon musste sich natürlich ans Finanzamt wenden, an die Abteilung für Steuerfahndung. Weil Anwalt Yoon möchte, dass alles mit Recht und Gesetz zugeht. Weil Anwalt Yoon das gute Gewissen des Grundgesetzes ist. Weil er die Demokratie verteidigt und dann ganz bescheiden auf die Bühne geht und seinen Preis entgegennimmt.
Also natürlich ist Michael Ballweg nicht im Gefängnis, weil er den Aluhut verklagt hat. Das hat er schon selbst angesteckt und rausgefunden hat die Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung. Ich meine, dass die da einen kleinen Tipp bekommen haben, sie wären ja schon selbst drauf gekommen. Also das wäre auch ohne uns möglich gewesen.
Es hätte halt nur 5 Jahre gedauert. Aber
also er ist halt der Erste jetzt, der sozusagen fertig abgewickelt wurde.
Michael Ballweg wurde fertig abgewickelt. Das sagte Anwalt Yoon am 30. Oktober 2022 in Berlin.
Fertig abgewickelt. Ein Mann, der noch in Untersuchungshaft sitzt, der kein Urteil gegen sich hatte. 2,5 Jahre später ist der Mann praktisch komplett entlastet. Die Strafverfolgungsbehörden haben jahrelang gearbeitet und in über 40 Verhandlungstagen praktisch nichts Überzeugendes vorgelegt.
Und was ist mit Anwalt Yoon, der Hinweisgeber für die Abwicklung von Michael Ballweg? Tja, am 30. Oktober 2022 war er auf der Bühne in Berlin. Rund 3 Wochen später gab es dann schon die nächste große Ehre für ihn. Er wurde an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof berufen.
Richtig. Anwalt Yoon schützt die Verfassung seit 2022. Wer es nicht glaubt, liest das nochmal nach auf der Seite des Bayerischen Landtags. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat als Nachfolger Herrn Rechtsanwalt Shan-Yo Yoon zur Wahl vorgeschlagen. Wer dem Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Wahl von Herrn Shan-Yo Yoon zum stellvertretenden, nicht berufsrichterlichen Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs seine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der Grünen, der SPD, der CSU, der Freien Wähler und der FDP. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Herr Shan-Yo Yoon zum stellvertretenden, nicht berufsrichterlichen Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs gewählt.
der Anwalt, der dem grün geführten Finanzministerium den Tipp mit Michael Ballweg gegeben hat, wurde von der grünen Fraktion, deren Chefin die Ehefrau des grünen Finanzministers ist, an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof nominiert und gewählt. Von der ganz großen Koalition von CSU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP.
Ist das Deutschland oder kann das weg? Tja, liebe Leute, diese Menschen haben Geheimdienste und Polizeibehörden unter sich. Sie sitzen in den Aufsichtsgremien der Fernsehsender. Sie haben den ganz kurzen Draht zur Medienmacht. Sie bezahlen Nichtregierungsorganisationen mit Milliardenbeträgen. Und das alles nennen sie dann Zivilgesellschaft. Ist das Deutschland oder kann das weg? Ja, das kann weg. Diese verlogenen und selbstgerechten Typen, die sich die Macht geangelt haben und gegen die Machtlosen einsetzen, die können weg. Die müssen weg. Weg von der Macht. Puff! Und weg sind sie.
Ja. Also die Gebäude.
Nur die Gebäude. Bitte, Freunde.
Nur fiktive Gebäude.
Keine Ministerien. Eine reine Kopfgeburt.
Pommesbuden.
Richtig.
Keine Rathäuser.
Nein.
Ja.
Alte, die sowieso abgerissen werden.
Es ist wirklich geil, oder? Jetzt laufen die Grünen Land auf, Land ab und heulen rum, dass man sie nicht mehr mag. Dass man sie geradezu hasst. Und da kriegen wir eine Zuschrift aus dem Osten, Nähe von Dresden. Und da schreibt uns die Zuschreiberin.
Ich sag jetzt nicht, wer es war.
Ja, stimmt, die Grünen werden hier wirklich richtig gehasst. Außer bei ein paar Zugezogenen, die mögen sie noch. Also, liebe Grünen, wer euch bislang noch nicht gehasst hat, der guckt einfach die Sendung und dann hasst er euch vielleicht. Weil das einfach nicht geht. Weil ihr ein Fass aufgemacht habt, das ist wirklich nicht in Ordnung.
Wir starten in unseren zweiten Themenblock. Ja, und viele von euch, die wissen ja, Wumms 1 ist ein riesiger Loriot-Fan. Und da gibt es so einige Zitate von ihm, die passen irgendwie einfach immer. Zum Beispiel, der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.
Und man kann ihn aufhängen.
Gott, Benjamin.
Ja, weißt du, das ist der Unterschied zwischen Loriot und mir. Loriot hat die großen Pointen liegen lassen. Aber gut, ich präsentiere auch noch einen Loriot. Eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist.
Auch gut. Mit Blick auf die deutsche Tagespresse finde ich aber, dass folgende Aussage von Loriot einfach ungeschlagen bleibt.
Was mich am Fernsehen stört, ist, dass mit dem Fernsehen Politik gemacht wird. Weil sehr viele Fernsehleute es nicht lassen können, ihre eigene, völlig unmaßgebliche politische Meinung über den Bildschirm verbreiten zu müssen.
Ja, Moment mal.
Es ist wahr.
Es ist wahr. Und was 1979 schon galt, hat heute ein noch viel größeres Ausmaß angenommen. Denn unsere Öffis sind auf dem Kriegsfuß.
Sie sitzen im medialen Schützengraben und feuern auf alles, was nicht einem linksgrünen Weltbild entspricht.
In diesem Weltbild werden Energiewende und Aufrüstung gar nicht mehr hinterfragt. Genauso wie einst die Migrations- oder Corona-Politik.
Der Feind ist dagegen ganz klar benannt. Er sitzt in Moskau, in Budapest, in Ostdeutschland und natürlich bei der AfD.
Die AfD will an die Macht. Und jetzt ist klar, sie hat einen konkreten Plan mit Kulturkampf.
Wir werden den führen in aller Klarheit
mit Spaltung. In diesem Video erfährst du, wie die AfD Schritt für Schritt weiter nach oben will und wie sie die anderen Parteien dafür gegeneinander ausspielen will.
Ach was.
Ach du liebe Liese, die AfD will ins Kanzleramt? Da ist die ARD ja einer ganz großen Sache auf der Spur.
Ja, ja, glaubt sie tatsächlich. Vor wenigen Tagen, da wurde auf dem Tagesschau-Kanal ein Video veröffentlicht, das von einem geheimen Strategiepapier der AfD berichtet. Und der Inhalt, der ist wirklich ungeheuerlich.
Lass mich raten, sicherlich auf einem Geheimtreffen beschlossen.
Ja.
Da will die Partei doch tatsächlich Stammwähler binden. Sie will neue Potenziale erschließen, die Brandmauer stürzen und dann Regierungsverantwortung übernehmen.
Potzblitz, das ist für eine Oppositionspartei wirklich ungewöhnlich.
In dem internen, sehr geheimen Strategiepapier, das auf einem Geheimtreffen der AfD-Bundestagsfraktion sehr geheim beschlossen wurde, das auch bei Politico veröffentlicht wurde, weil es so geheim ist, geht es also um die zukünftigen Ziele der Partei. In den Leitmedien wird es in etwa so dargestellt, als ging es um die Machtergreifung der Nationalsozialisten und um einen dunklen Plan, der sich dahinter verbirgt.
Ja, wirklich ganz unglaublich. So lesen wir etwa zum Thema Brandmauer, dass diese auf zwei Wege gekippt werden kann. Einerseits durch die Spaltung von Schwarz-Rot und dem Abbau von Hürden zur Unionsfraktion und andererseits durch die Steigerung der Akzeptanz der AfD innerhalb der Bevölkerung.
Oha, diese Unmenschen.
Ja.
In der ARD klingt das dann aber so.
Konkret heißt das eine Art Wettstreit um Themen, bei denen gerade viele Wählerinnen und Wähler nicht so happy sind.
Selbst wenn die AfD regieren könnte, könnte sie das nicht von heute auf morgen ändern.
Was meinst du? Geht die Strategie der AfD auf? Sitzt sie bald im Kanzleramt?
Ja, hoffentlich nicht. Zumindest aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkmacher. Und macht euch das mal bitte klar, was die ARD, der Alternative für Deutschland, hier vorwirft. Den Ehrgeiz, die Politik in diesem Land mitzugestalten und dafür eine Mehrheit mit der Union zu suchen.
Also meines Wissens machen Linke und Grüne genau das Gleiche. Sie wollen einen Keil zwischen Union und SPD treiben, damit sie mit den Sozialdemokraten ein Bündnis bilden können. Wo ist denn hier jetzt bitte schön der Unterschied?
Na, ist doch klar. Polarisierung von links ist gesellschaftlich wichtig und fördert die Debattenkultur. Polarisierung von rechts hingegen ist antidemokratisch und führt zur Spaltung.
Ja, nee, ist klar. Und wird noch besser. Am Dienstag hat der SWR ebenfalls eine Dokumentation veröffentlicht. Der Titel: Plötzlich Hassobjekt. Woher kommt die rechte Online-Hetze? Und das ist echt harter Tobak.
Hass im Netz gehört für viele zum Alltag. Vor allem für Menschen in der Öffentlichkeit. Doch inzwischen kann jeder zur Zielscheibe werden. Aber was ist, wenn dieser Hass Teil einer Strategie ist?
Da geht es um ein Polarisieren, um Kampagnen durchzuführen.
Für diese Recherche begebe ich mich in digitale Räume, in denen täglich gehetzt, bedroht und diffamiert wird.
Zu Wort kommen in dieser Doku ausschließlich Personen aus dem politisch linken Spektrum. Ein junger Grünen-Politiker, eine Beraterin der NGO Hate Aid, eine linke YouTuberin, eine Transbürgermeisterin. Eine Ausnahme gibt es. Auch CDU-Innenminister Herbert Reul von Nordrhein-Westfalen kommt zu Wort.
Ja, er rät zu vermehrten Anzeigen und konsequentem Widerspruch. Feindbilder werden in dem Beitrag ebenfalls aufgezeigt. Die sogenannten rechten Influencer, namentlich Critical Cat und Tim Kellner.
Das Sahnehäubchen auf diesem medialen Misthaufen ist dann der sogenannte Konfliktforscher Andreas Zick. Er sagt, Zitat: Hassrede soll mundtot machen. Menschen ziehen sich aus Online-Diskussionen zurück, wenn sie merken, dass ihnen verzerrte Meinungen unterstellt werden. Linke Hassrede gibt es kaum.
Ach was. Linke Hassrede gibt es kaum. Das ist interessant, ja. Ich meine, was ist denn dann bitte schön das, was Jan Böhmermann oder Sarah Bosetti machen? Oder Jette Nitzert und Jakob Blasel? Das Zentrum für politische Schönheit? Die Antifa? Oder all diejenigen, die teils sogar erfolgreich zu Gewalt gegen AfD-Politiker aufrufen?
Ganz Deutschland hasst die AfD! Ganz Deutschland hasst die AfD! Hinaus aus dem Park!
Und das war übrigens der gebührenfinanzierte Jan Böhmermann auf der Bühne des Southside Festivals in Baden-Württemberg. Nur der Vollständigkeit halber. Wir zwei Nasen hier sind ganz generell gegen Hass- oder Gewaltaufrufe, egal ob von links oder rechts. Bei der ARD klingt das aber mal wieder anders.
Und nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Staatsfunk. Ein trauriges Highlight war auch mal wieder die Berichterstattung über die Friedensdemo vergangenen Samstag in Berlin. Dort waren tausende Menschen zusammengekommen, um gegen Krieg und Aufrüstung zu demonstrieren.
Wir wissen, dass auch einige von euch unterwegs waren, die Cassandras und weitere.
Mhm.
Viele Grüße an dieser Stelle. In der Mainstream-Presse ist die Veranstaltung aber erwartungsgemäß weniger gut angekommen. Natürlich wurde der Fokus dabei weniger auf das Ziel der Demonstranten gelegt, sondern eher auf bestimmte Teilnehmer.
Ja, die Berliner Morgenpost berichtet, die Teilnehmer versammelten sich zunächst vor dem Brandenburger Tor. Darunter waren etwa der Corona-Leugner Anselm Lenz, der frühere Dramaturg war vor 3 Jahren wegen übler Nachrede gegen Personen des politischen Lebens zu einer Geldstrafe von 4.500 € verurteilt worden. Auch der Verschwörungstheoretiker Michael Bündel alias Captain Future zeigte sich bei der Demonstration. Ebenso wie eine Handvoll junger Neonazis einer Jugendgruppierung, die streckenweise mitliefen.
Das ist auch so eine großartige Aufzählung. Anselm Lenz, Captain Future, junge Neonazis. Ich frage mich wirklich manchmal, ob die Journalisten eigentlich wissen, was sie machen mit solchen Aufzählungen. Mhm. Dass sie also die drei Gruppen oder die Personen und diese Gruppe zusammenpacken und das als eins verkaufen. So funktioniert das
die eigentlich. Die wissen, glaube ich, ganz genau, was die machen. Ganz genau, ja.
Katrin Göring-Eckardt und der Schwarze Block auf einer gemeinsamen Demonstration. Was bedeutet das? Katrin Göring-Eckardt ist Teil des Schwarzen Blocks.
Hm. Merkt euch das. Oder der Schwarze Block Mitglied bei den Grünen. Du weißt es nicht.
Es soll Überschneidung geben. Wobei, naja. Ebenfalls vor Ort war übrigens auch ein Fernsehteam von Spiegel TV. Mhm. Die haben mit Journalismus ungefähr so viel zu tun wie ein Schnellimbiss mit der Sterneküche. Für so platte Meinungsmache würden sich selbst Kreml-finanzierte Propagandamedien in Grund und Boden schämen.
Ja, im ernstem Ton, da verkündet die Moderatorin am Montagabend, dass wieder ein paar unbelehrbare Verschwörungstheoretiker und Putin-Verehrer auf die Straße gegangen sind. Dann wird ausgesuchten Teilnehmern das Mikrofon unter die Nase gehalten, wie zum Beispiel diesem Herrn hier.
Krieg ist kein Leben. Wenn mein Nachbar aggressiv ist, muss ich doch nicht auch aggressiv sein, sondern muss reden. Das dauert eine...
Aber wenn der Nachbar bei Ihnen einmarschiert?
Lieber Spiegel-TV-Redakteur, Russland ist nicht in Deutschland einmarschiert. Russische Soldaten sind in der Ukraine. Die Ukraine ist weder NATO- noch EU-Mitglied. Und man kann übrigens auch gleichzeitig die deutsche Aufrüstung kritisieren, ohne gleich ein Putin-Fan zu sein.
Nein, Benjamin, nee, das kann man im Verständnis dieser Medien leider nicht. Aber der Spiegel wurde ja sowieso von Bill Gates finanziell gegen kritischen Journalismus durchgeimpft.
Dabei gäbe es massenhaft Themen, über die sich eine kritische Berichterstattung lohnen würde. Mhm. Zum Beispiel über die vergeigte Energiewende. Solche Meldungen laufen dann aber eher im Nischenprogramm. Wenn man genau sucht, findet man sie aber doch, wie etwa vor wenigen Tagen bei NTV.
Zitat: Projekte und Gelder gestrichen. Bei grünem Wasserstoff macht sich Ernüchterung breit. Zu teuer, zu wenig nachgefragt. Die Hoffnung auf klimaneutralen Wasserstoff schwindet zunehmend. Nur ein Bruchteil der in der EU geplanten Projekte dürfte in diesem Jahrzehnt umgesetzt werden.
Wer das noch vor wenigen Jahren prophezeit hat, galt als Schwurbler und Spalter. Doch das Lieblingsprojekt von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck war ein Rohrkrepierer mit Ansage.
In Spanien und Portugal haben mehrere Energieunternehmen ihre Wasserstoffprojekte jetzt auf Eis gelegt. Die werden zwar mit Hunderten von Millionen mit Regierungsgeldern gefördert, aber es fehlt halt die Nachfrage. Denn niemand will das teure Zeug anschließend kaufen.
Auch in Frankreich, Italien und den Niederlanden werden die Förderungen mittlerweile umgeschichtet. Statt in grünen Wasserstoff investiert man lieber in Biomethan oder Atomenergie. Und in Deutschland?
Grüner Wasserstoff, produziert mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Noch im kleineren Maßstab, aber bald auf einer Mega-Anlage. Im Energiepark Lingen, wo auch das abgeschaltete AKW steht, soll in 2 Jahren die dann größte Wasserstoffproduktion Deutschlands anlaufen.
Toll. Betreiber ist übrigens RWE. Und ganz im Ernst, anstelle von RWE, da hätten wir da auch mitgemacht. Ich meine, schließlich erhält das Unternehmen für seine Wasserstoffstrategie von Bund und Ländern so, ich würde sagen, knapp 620 Millionen Euro.
Die Zusage erfolgte noch unter der alten Ampelregierung. Aber jetzt haben wir unsere schwarz-rote Angola-Koalition und da wird sicherlich alles besser, vor allem für die Wirtschaft. Da legt sich Kanzler Merz ja ordentlich ins Zeug. Und so manch eine Meldung vor 2 Wochen machte da die Runde, die fast schon Hoffnung machen könnte. Hier ein Blick auf die Google-Suche dazu.
Tagesschau, Treffen mit Merz. Firmen kündigen 631 Milliarden Investitionen an.
Fokus, 631 Milliarden. Wirtschaftsbosse versprechen großes Investitionspaket.
Welt, Made in Germany. Unternehmen sagen Investitionen in Höhe von 631 Milliarden zu.
Oder das Manager-Magazin Deutsche Wirtschaft, Initiative Made for Germany, plant 631 Milliarden Euro.
Spannend! Und auch das ZDF berichtete.
Dafür haben sich die großen deutschen Unternehmen, darunter Siemens, die Deutsche Bank, Mercedes-Benz und Allianz, heute im Kanzleramt mit Friedrich Merz getroffen. Ein großes Zeichen wollen sie setzen, versprechen heute 631 Milliarden am Standort Deutschland zu investieren.
Wow, das klingt ja nach einem richtigen Milliardenwumms. Mhm. Aber wie kommt diese Zahl eigentlich zustande?
Lieber Benjamin, ich bin dir sehr dankbar für diese Frage. Das hat auch die Redaktion der Zeit interessiert. Und darum haben die insgesamt alle 61 Unternehmen, die daran beteiligt waren, einfach mal angeschrieben.
Lass mich raten, es gab keine Rückmeldung.
Nee, die sind ja nicht Basta Berlin. Tatsächlich haben alle bis auf 7 geantwortet. Nach Berechnungen der Zeit kommen die aber nicht mal ansatzweise auf diesen Betrag.
Dann wurde bekannt, dass von den 631 Milliarden eigentlich bereits 531 Milliarden zu Ampelzeiten versprochen wurden, oft verbunden mit staatlichen Subventionen.
Ja, bleiben noch 100 Milliarden neue Investitionen. Dazu heißt es in der Zeit, die Zeit hat auch gefragt, welche der Investitionen eigens für die Initiative in die Welt kommen. Kein einziges Unternehmen gab dazu eine positive Rückmeldung, die annähernd erklären würde, woher die mehr als 100 Milliarden Euro an neuen Investitionen stammen könnten. Die Firmen meldeten lediglich ein paar Logistikhallen hier, eine Firmenerweiterung dort.
Nicht dein Ernst. Aber wie kommt denn jetzt der Betrag von 631 Milliarden überhaupt ins Spiel? Irgendwer muss den doch genannt haben.
Ja, das war die Unternehmensberatung McKinsey.
Wie? Warum denn jetzt McKinsey?
Naja, neben den 61 Unternehmen und mehreren Investmentfirmen wie BlackRock und Blackstone, da war auch McKinsey im Kanzleramt und zwar im Auftrag des Kanzleramts. McKinsey soll so als Sammelstelle dienen, bei der alle Unternehmen ihre Investitionen melden konnten.
Also das Kanzleramt bezahlt McKinsey und McKinsey verkündet danach diese aberwitzig hohe Geldsumme. Niemand weiß, wie die genau zustande kommt, aber der Bundeskanzler ist zufrieden und die Presse klatscht Beifall und die Bild-Zeitung war ganz vorne mit
drin. Ja, genau so. Niemand außer McKinsey hat die Liste und McKinsey äußert sich nicht dazu.
Wer ich? Meinst du mich?
Genau. Hör zu, komm näher. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht?
Ja, ja, nicht mal die deutsche Wirtschaft will mehr in Deutschland investieren. Geschweige denn ausländische Unternehmen. Ausgenommen ist natürlich die Rüstungsbranche, die baut kräftig aus.
Ja, der Bundesrepublik winkt gerade das dritte Jahr einer Rezession. Und zwar nur Deutschland, zumindest innerhalb der EU. Und die Politiker schauen sich verblüfft in ihre kleinen, müden Augen und fragen sich, wie es nur so weit kommen konnte.
Wieso konnte es nur schiefgehen, etliche Steuermilliarden für unwirtschaftliche Technologien rauszuhauen, wie die Subvention für grünen Wasserstoff? Übrigens, ich hätte mir ja wirklich gewünscht, dass am Sonntag beim Sonntagsinterview, beim Sommerinterview von Felix Banatschak, irgend so ein Lautsprecherwagen dafür sorgt, dass ich kein Wort verstehe, was er sagt.
Ja.
Er kam ja wirklich wieder mit seinem Wasserstoff um die Ecke.
Mhm.
Die lernen es ja nicht. Sie reden immer noch von dem Wasserstoff. Und ich frage mich, von welchem Wasserstoff redet der eigentlich? Redet der jetzt von dem kenianischen Wasserstoff, der nach Deutschland kommen soll? Von dem namibischen Wasserstoff oder von dem kanadischen Wasserstoff? Und er glaubt wirklich, dass die Ökobilanz großartig wird, wenn wir also in Namibia oder Kenia oder Kanada mit Windkraft oder Photovoltaik einen Wasserstoff produzieren. Beziehungsweise wir müssen die Energie ja erstmal in Wasserstoff umwandeln.
Vielleicht meinte er auch, dass mit den 500, 600 Millionen geförderte RWE-Projekt, wo das dann irgendwann mal kommt.
Es ist sowieso egal, von wo der angeblich grüne Wasserstoff von Herrn Banatschak herkommt.
Hm.
Er soll mir bitte berechnen, dass der tatsächlich grün ist und dass das irgendwas fürs Klima tut.
Ja, ja.
Denn du müsstest ihn ja erstmal nochmal verändern, aufs Schiff bringen, mit dem Schiff nach Deutschland schippern, dann wieder in Wasserstoff umwandeln und dann müsstest du ihn hier anwenden.
Mhm.
Oder du machst es dann eben in Deutschland, du produzierst hier deinen wunderbaren grünen Wasserstoff mit den beschissenen Windrädern, die wir haben, oder mit riesengroßen Photovoltaikanlagen, die wir mittlerweile auf den Feldern sehen.
Ja.
Und dann musst du den ja auch erstmal speichern. Und die unterschiedlichen Schwankungen der Energieproduktion fängst du dann wieder ab mit Gaskraftwerken.
Yay.
Und jetzt sagt Herr Banatschak, nein, das habe ich sicherlich nicht gefordert. Das will Frau Reiche. Nein, Herr Banatschak, das wollte Herr Habeck genauso wie Frau Reiche das gerne möchte. Herr Habeck hat selber gesagt, dass wir die Gaskapazitäten ausbauen müssen. Und es war auch gar nicht seine Erfindung, denn schon Frau Merkel hat gesagt, dass wir Gas als Brückentechnologie verwenden werden. Und wisst ihr, woher Frau Merkel dieses Gas holen wollte und geholt hat? Ja, aus Russland.
Ja.
Jetzt kommt Herr Habeck und sagt, nein, das Merkel-Gas aus Russland, das wollen wir nicht mehr. Was übrigens auch das Steinmeier-Gas ist. Denn der Steinmeier war ebenfalls beteiligt an diesen Deals mit Russland.
Wir kriegen es doch jetzt aus den USA ein bisschen teurer.
Und dann sagen sie, dann holen wir doch einfach das Gas aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da schließt unsere Dealmacherin Uschi von der Leyen einen ganz tollen Deal ab. Und dann kommt das LNG-Gas aus Amerika.
Mhm.
Und das wiederum,
Fracking.
Das Fracking-Gas deckt dann wiederum die Probleme mit den Flatter-Energien ab. Und das alles wird dann irgendwann auch noch zu einem Wasserstoffkosmos, jedenfalls in Herrn Banatschaks Kopf. Leute, genau das versuchen die uns zu erklären. Und dann wundern die Grünen sich, warum sie im Osten gehasst werden. Und demnächst auch im Westen gehasst werden.
Ja, wie konnte das nur schiefgehen?
Ja, könnte schiefgehen, wenn man Idioten an der Macht hat.
Richtig. Übrigens, wie konnte das nur schiefgehen, dass wir irgendwie mit die höchsten Steuern und Abgaben in Europa erheben und uns dann wundern, dass keine Fachkräfte mehr nach Deutschland wollen?
Wie konnte es denn nur schiefgehen, über 1 Million Ukrainer aufzunehmen, sie alle direkt mit einem Anrecht auf Bürgergeld herzuholen und sich dann zu wundern, dass deren Arbeitslosenquote so hoch ist?
Oder hunderttausende junge Männer aus arabischen Ländern zu holen und sich dann zu wundern, dass das mit der Integration so gar nicht klappt und stattdessen Staat und Gesundheitssystem mit Milliarden belastet sind.
Und wie hätte man bitte schön ahnen können, dass die Bevölkerung nach Migrationschaos, Corona-Maßnahmen, Klimawahn und Kriegsmilliarden so einfach die Schnauze voll hat?
Ich sag dir, warum das alles für die so überraschend kam, Benjamin, ja? Warum unsere Politiker diese Kritik irgendwie gar nicht haben kommen sehen und nicht wissen, wie ihnen geschieht? Das ist ja klar. Die konsumieren eben einfach immer nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Dass aber da einer so tut, als sei er im Besitz der Wahrheit und sagt, er sei ganz objektiv. Was er in Wirklichkeit macht, ist, dass er in schlimmster Werbemanier seine persönlichen politischen Ansichten verkauft. Es ist widerwärtig.
Das ist es.
Ja. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Web-Tipp. Mhm. Ich hoffe, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Ist es?
Ja, wunderbar. Ja. Da schließt sich ja der Kreis.
Aha.
Wir hatten ja eingangs die vielen großen Medien erwähnt, die auch Panik Karl Lauterbach noch eine Bühne bieten.
Mhm.
Und genau deshalb ist unser jetziger Web-Tipp nicht direkt eine Empfehlung,
nee.
Es ist vielmehr eine Bemerkung mit Warnhinweis.
Ja, vor einer Woche, da ist in der ARD aus der Sendereihe Klar die Kurzdoku Hat Corona uns zerrissen erschienen. Federführend war dabei die Jungredakteurin Julia Ruß, die uns ja noch von einem recht kritischen Migrationsbericht in Erinnerung geblieben ist. Und wird sie jetzt ebenso regierungskritisch mit der Corona-Politik ins Gericht gehen?
Also diese aktuelle Dokumentation hat durchaus Licht, aber auch viel Schatten. Zwar wird die Ausgrenzung Ungeimpfter thematisiert, auch die Schuld von Politikern oder regierungsnahen Wissenschaftlern darauf wird hingewiesen oder eben auch auf das Leid von Kindern und Senioren.
Aber wir sehen halt auch die bereits widerlegten Toten von Bergamo. Wir sehen auch Lauterbach und Alena Büchs. Uns würde interessieren, wie ihr den Bericht eigentlich seht. Ist es jetzt eine Aufarbeitung, ist es ein Feigenblatt oder ist es nichts dergleichen? Hier für euch ein kleiner Ausschnitt.
Was hat Corona mit uns gemacht? Menschen wurden ausgegrenzt.
Sobald es hieß, ich bin Ungeimpfte, dann hieß es so ganz angewidert, wieso? Und dann war aber auch vorbei, die wollten mir dann nicht zuhören.
Jugendliche fanden sich nicht mehr zurecht. Das gegenseitige Misstrauen ist gewachsen.
Corona hat vor allem, was Freund-Feind-Denken angeht, ganz schlimmen Schaden angerichtet, dass Menschen wirklich nicht mehr miteinander reden können.
Es gibt offene Wunden, bis heute.
Ein Ausschnitt war das aus der ARD-Reihe Klar mit dem Titel Hat Corona uns zerrissen? Macht euch am besten selbst eine Meinung. Ja. Wir haben das Video unter unserer heutigen Folge natürlich verlinkt.
Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wenigstens das Wetter scheint ja wieder besser zu werden. Und das birgt ja auch eine gewisse Hoffnung. Nämlich, dass auch unsere Politiker das Büro mit der Badehose tauschen und einfach mal abtauchen. Gerne auch für immer. Wir finden, sie hätten es sich verdient.
Jetzt machen sie mir irgendwie Hoffnung und wollen mich verführen hier. Nein, nein, natürlich nicht. Aber wer weiß, was ich dann da mache.
Vermutlich nichts Gutes. Aber natürlich werden wir auch im Höllensommer 2025 die Söders, die Lauterbachs, die Pistorius und die ganze Politikbagage weiter ganz genau im Auge behalten.
Ja.
Wir blättern für Sie durch die Tagespresse, dann müssen Sie das vielleicht nicht machen. Und genau so machen wir es dann auch wieder in der kommenden Woche hier im Kontrafunk. Ich bin Benjamin Golme, nächste Woche dann Basta Berlin 287. Auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.